Forum Literatur.
Heute geht's um Fotografie und Literatur. Beides kommt zusammen im Werk des 1942 in Graz geborenen Autors Gerhard Roth. Am Literaturhaus Wien kann man noch bis zum 29. August eine Ausstellung dazu sehen. Gerhard Roth, Spuren. Aus den Fotografien von 2007 bis 2017. Am 11. Juni ist die Ausstellung eröffnet worden. Gerhard Roth konnte leider aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Daniela Bartens, Mitarbeiterin am Literaturhaus Graz und Kennerin des Werkes von Gerhard Roth, hat anlässlich der Ausstellungseröffnung einen Vortrag gehalten. Darin liest sie die fotografischen Spuren im schriftstellerischen Werk von Gerhard Roth. Sie zeigt aber auch, dass sich für Roth das Fotografieren vom Schreiben emanzipiert hat. Jörg Zemmler hat den Vortrag für Forum Literatur mitgeschnitten. Wir senden ihn hier in voller Länge und danken dem Literaturhaus Wien für die Genehmigung dazu.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mit einem Zitat aus Gerhard Roths Roman »Landläufiger Tod« von 1984 beginnen, jenem gewaltigen Erzählfresko aus der südsteirischen Grenzregion um Obergreit, das im Vorjahr anlässlich des 75. Geburtstags des Autors in einer erweiterten Neuausgabe wieder aufgelegt wurde. Die Schöpfung. Beim Erwachen sind die Wälder aus Kupfer. Eisberge schwimmen im Zimmer und bersten durch die Wände. Draußen in der Löwenzahnwiese fliegt eine Puffotter. Der Himmel ist aus Stein und Gelb. Zum ersten Mal verspürt man den Geschmack der Farben im Mund. Greifst du nach dem Eis, bleibt deine Hand leer. Im klaren Wasser kriechen die stummen Vögel. Dort drüben auf dem Hügel brennen Obstbäume im Winter. Zitat Ende. Am Beginn der Schöpfung ist alles offen. Sinn, jener unreflektierte, einzementierte, ist noch nicht festgeschrieben. Die Schlangen können fliegen und die Vögel kriechen. Der Löwenzahn gebiert die Puffotter mitten im steirischen Obergreit, als wäre es in der afrikanischen Hitze. Eis und Feuer, flüssig und fest, sind noch nicht geschieden. Es ist der paradiesische Zustand vor dem zur Sprache kommen. Die Elemente spielen verrückt und die Zeit ist aufgehoben oder noch nicht eingetreten. Die Wände von zwischen außen und innen werden zum Bersten gebracht und die Vögel sind stumm wie die Fische. Wenn aber der Sinn stiften geht, erzeugt die Sprache Bilder. Von metallisch-kupferroten Wäldern und bläulich-konturlosen Eisbergen unter einem gelben Himmel aus Stein. Was war, bevor alles da war? Was hätte sein können, bevor alles geworden ist, wie es ist? Was wäre möglich, wenn die sichtbaren Formen sich auflösen ließen, das Unsichtbare sichtbar würde? Was hier mit Sprache, freilich aus der verrückten Perspektive des stummen Anstaltsinsassen Lindner, vorgeblich als dessen Schöpfung gemalt wird, ähnelt frappierend jenen Bildern von Wirklichkeitsausschnitten, die in der Ausstellung Spuren und im gleichnamigen Katalog fotografische Realität werden. Rot-schwarz mit gelben Einsprengseln, wie glühende Lava, wie der Blick in das Innere eines Vulkans wirken die am Computer farblich nachbearbeiteten Digitalfotografien von in der Abstraktion unkenntlich gewordenen Bodenstrukturen. Wie aus dem tiefen Blau aufsteigende Wolkenformationen, wenn man sie von oben aus dem Flugzeug betrachtet, treiben die Froschleiche an die Wasseroberfläche des Dorfteichs. Aber auch im gefrorenen Wasser verbirgt sich, wie Martin Beer in seiner Einleitung zum Spurenkatalog schreibt, eine bizarr poetische Formenvielfalt. Die Luftblasen in der Eisdecke wecken Assoziationen an Himmelskörper, die zu schmelzen beginnende Eisdecke bildet markante Sternformationen aus, Andere Nahaufnahmen des winterlichen Teiches lassen an Kometenschauer oder Planeten fotografiert aus großer Entfernung denken. Zitat Ende. Mikro- und Makrokosmos gehen ineinander über und die dingliche Wirklichkeit wird aufgelöst in abstrakte Schöpfungsmaterie, aus der sich freilich wiederum neue Formen herauskristallisieren. Tauchen da nicht aus dem bräunlich-rot-gelb gesprenkelten Hintergrund bläulich die Konturen eines Gesichtes auf, eines Mannes mit langem Haar, die Nase und ein Auge haben bereits Gestalt angenommen, vom zweiten ist nur die leere Augenhöhle zu erkennen, eine Geistererscheinung, eine Jesusfigur wie auf dem legendären Turiner Grabtuch oder doch nur Flechten auf der Rinde eines Baumstamms. Und dort der weiße Ritter in seiner Rüstung, wie festgewachsen auf dem Rücken seines rostbraunen Pferdes, den rechten Arm hebt er im Galopp, als würde er den Marschbefehl zu einer imaginären Schlacht geben. Die Schriften des Borkenkäfers lassen sie sich so oder so ähnlich entziffern? Und da, in fein ziselierter weißer Schraffur auf dem rostbraunen, moosiggrün verwitterten grauen Grund, eine kompakte Figur, die sich lauernd zum Sprung duckt. Wer wird das Opfer sein? Etwa jener, dessen Konturen wie die Kreideumrisse eines Toten auf dem Asphalt wiederum in weißer Schraffur auf einem weiteren Foto zu erkennen sind? Gerhard Roth zufolge stammen die feingliedrigen weißen Kritzeleien von Rehböcken, die beim Fressen aus einem am Waldrand aufgestellten Futterkasten mit ihrem Geweih die Oberfläche des Metalls zerkratzen. Die Fraßspuren der Rehböcke also als Tatortfotografien. Alles bedeutet in diesen Fotos zugleich sich selbst und weist auf etwas anderes hin. Sinnbezüge geraten dabei ins Rutschen und Möglichkeitsorte zwischen Wirklichkeit und Fiktion nehmen solcher Art Form an. Als Fotopoeme hat Gerhard Roth jene Serie von neueren Digitalfotografien aus der Südsteiermark aus dem Zeitraum von 2007 bis 2017 bezeichnet, die, ganz aus der Nähe aufgenommen und teilweise am PC nachbearbeitet, unterschiedliche natürliche Oberflächen, Rinde, Moos, Wasser, Erde derart verfremden, dass das scheinbar Konkrete abstrakt wird. Durch die starke Segmentierung der Nahaufnahme wird die topografische Fixierung und damit der mimetische Charakter der Fotos aufgehoben, zugunsten ihrer ästhetischen Wirkung. Wie sich in den Prosa-Gedichten des landläufigen Tods unhinterfragte Sinnbezüge auflösen, gerade dadurch aber der ländliche Kosmos der Obergreiter Region wie in einem Zerspiegel in seinen surreal anmutenden Bestandteilen, seinen unbewusst mechanischen Abläufen kenntlich gemacht wird. Wie gerade die archaische Wucht der Traumlogik den Blick auf das Verdrängte, die individuelle wie historische Schuld, auf die Risse und Spalten in der Eisdecke des schönen Scheins lenkt, so hat sich auch der Fotograf Gerhard Roth mit seinen Fotografien immer schon auf die Suche nach einer anderen Wirklichkeit begeben, einem anderen Blick auf die Welt, wie es in dem großen Bewusstseinsroman Orcus – Reise zu den Toten von 2011 heißt. Einem anderen Blick, der Sinnfixierungen aller Art kritisch hinterfragt und sich gerade auf alles Fehlende und gesellschaftlich Ausgeschlossene richtet. Den Wahnsinn und das Unglück, das Hässliche und Übersehene, den Tod und die Tiere. Dem Vergessenen und den Vergessenen, dem Verschwiegenen, Verschwindenden, Übersehenen und Verdrängten gilt immer schon Roths Empathie. Bereits seine frühen analogen Fotografien jenes entlegenen bäuerlichen Kosmos an der Grenze zu Slowenien, die er bei ausgedehnten Rundgängen seit Mitte der 1970er Jahre gemacht hat und die eine mittlerweile verschwundene Welt im Sinne einer Geschichte von unten dokumentieren, können in diesem Kontext gesehen werden. Zunächst als Erinnerungsstütze gedacht, dann zur Aufmerksamkeitssteigerung und Schärfung der Wahrnehmung eingesetzt, sollen sie später auch den eigenen Blick auf die Umgebung mitdokumentieren. Nicht erst in seiner Literatur, sondern bereits in seinen Landfotografien habe er ein subjektives Modell des Landes, einen Landstrich, herauspräpariert, als, wie er es selbst nennt, Fundament der Wirklichkeit für seinen Romanzyklus »Die Archive des Schweigens«. Implizit werden hier Mimesis-Begriffe mitdiskutiert. Sollte doch jenes Modell täuschend ähnlich ausfallen? Zitat Roth: Es musste innerhalb dieses Modells alles möglich sein, aber das Modell musste doch maßstabgetreu sein, etwa wie eine Modelleisenbahn, mit der man Zugunglück spielt. Zitat Ende. Immer geht es jedenfalls darum, die unausgesprochenen gesellschaftlichen Übereinkünfte, was überhaupt Sujet werden darf und was stillschweigend aus dem öffentlichen Diskurs eliminiert wird, zu unterlaufen. Im Sinne eines Plädoyers für das Nicht-Identische und eine Parteinahme für die geschundene Kreatur. Das Periphere, das Arme, Gebrauchte und Verlorene, die Objekte am Rande des Verschwindens zogen Roths Aufmerksamkeit magisch an, hat es Klaus Dermutz in einem jüngst erschienenen Buch über die Reisen des Gerhard Roth zusammengefasst. Im Kleinen das Besondere entdecken, im Hässlichen das Schöne finden, formuliert Roth selbst seinen Anspruch. In seinen neuen Digitalfotografien gewinnt er noch den unscheinbarsten Details ästhetische Reize ab. Den Rostflecken auf einem ausrangierten Eisenbahnwaggon, den Wasserspiegelungen beim Teichauslassen, den Kritzeleien in einer Telefonzelle, der Metamorphose der Frösche, ihrem Vergehen und Werden im Dorfteich, den Ameisenhäufen und Hornissenkrügen, den Schatten an der Wand oder einem rostigen, alten Sägeblatt. Nichts ist, was es scheint auf diesen Bildern, und keinem bleibt seine Gestalt. Immer ist die Schönheit bedroht, einer Vergänglichkeit abgerungen. Der verwitterte, umgedrehte Fischkutter im Wald lässt ganz andere gestrandete Boote imaginieren. Die auratisch aufgeladene Sexpuppe im verlassenen Eisenbahnwaggon kündet von Einsamkeit. Das Eis mit seinen bizarren Formen wird schmelzen, die Tierspuren werden verlöschen, die Schatten brauchen das Licht. Als wäre der Fotograf der einzige Überlebende, wird eine Welt ohne Menschen gezeigt, aber mit Spuren menschlichen Lebens. Bald werden die Bilder verlöschen. Wenn auch noch der Schwanz der Katze auf dem allerletzten Schneebild aus dem Bild geraten sein wird, wird alles weiß bleiben. Dann allerdings könnte möglicherweise eine neue Bilderzählung einsetzen. Spuren, insbesondere solche des Verfalls, haben Gerhard Roth lange vor seinem Umstieg auf die Digitalfotografie schon fasziniert, und er hat sie im urbanen Milieu seit seinem Umzug nach Wien Mitte der 1980er Jahre fotografisch dokumentiert. Zitat: Ich fing an, die Mauerflecken des Gebäudes am Heumarkt 7 zu fotografieren, stromerte an anderen Tagen in der Stadt herum, betrachtete mit wachsender Begeisterung in verschiedenen Bezirken Wiens die Mauerflecken und die in ihnen verborgenen Bilder, verglich sie mit dem Hintergrund von Gemälden im Kunsthistorischen Museum und fotografierte sie schließlich, bis ich eine eigene Stadtkarte der österreichischen Hauptstadt beisammen hatte. Ich hatte auch das Glück, die Schönheit von Rostflecken auf einer eisernen Tür oder auf Scharnieren zu entdecken, die bezaubernde Anmut eines chemischen Prozesses, die mich an Flechten auf Baumstämmen oder Steinen erinnert. Und in manches alte Wiener Haus schlich ich hinein und es gelang mir auch immer wieder, bis in die Keller vorzudringen und dort schöne Flecken zu studieren, woraus allmählich ein fantastischer Atlas aus imaginären Landkarten in meinem Kopf entstand, die eine rätselhafte Welt zum Vorschein brachten. Zitat Ende. In dem eben zitierten Einleitungsessay zu »Die Stadt – Entdeckungen im Inneren von Wien« gibt Roth sich auch als Verfechter der Chaostheorie und ewiger Student der fraktalen Geometrie zu erkennen. Zitat, die seit meinem Roman »Landläufiger Tod« mein Schreiben und literarisches Denken beeinflusst und inspiriert. Als Bewunderer von Vergrößerungen der schönen Randdetails und beglückter Betrachter von Darstellungen der selbstähnlichen Struktur der sogenannten Mandelbrotmenge. Zitat Ende. Doch erst der Umstieg auf die Digitalfotografie mit ihren Kontroll- und Nachbearbeitungsmöglichkeiten, der Wahl des Ausschnitts, der Veränderung von Kontrasten, der Einfärbung, macht Bilder von derart extremer Künstlichkeit und damit eine Ausstellung wie die vorliegende möglich. Vergleichshorizonte tun sich dabei weniger mit anderen Fotografen auf, wiewohl Roth selbst unter anderem Wilson Bentleys Schneeflockenfotos, auf denen keine Flocke der anderen gleicht, erwähnt, als vielmehr mit dem abstrakten Expressionismus eines Jackson Pollock, Cy Twombly oder Mark Toby oder der informellen Kunst, etwa eines Anthony Tapies und ihrem Spannungsfeld von Formauflösung und Formwerdung. Aber auch das Mikroskopieren mit seiner Ausweitung des Wahrnehmbaren ins mikroskopisch Kleine und das Einfärben von histologischen Präparaten kann assoziiert werden. Roth hat es in seinem Roman »Der stille Ozean« von 1980 zum Leitmotiv gemacht und das ästhetische Faszinosum, das von jenen Mikrowelten ausgeht, beschrieben. Insbesondere, wo auf den Fotos Rostlandschaften farblich verstärkt geradezu psychedelische Blüten treiben, wird der Abbildcharakter der Fotografien aufgehoben zugunsten einer neuen, scheinbar abstrakten Realität. Unterschiedliche Bilderzählungen lassen sich mit dem vorhandenen Fotomaterial zusammenstellen. Martin Beer als Kurator der Ausstellung hat sich für eine Konfrontation von Ordnung und Chaos entschieden. Einem Bildcluster mit heterogensten Fotografien im A4-Format stehen Tableaus mit meist 16 seriell angeordneten, großteils thematisch sortierten Kleinformaten sowie zwei starke Vergrößerungen gegenüber. Gerhard Roth selbst wiederum hat in seinem Fotobuch eine Art umgekehrte Schöpfungsgeschichte angedeutet, die beginnend mit den Menschenspuren und deren Verwitterung über die abstrakten Eispflanzen, Tierspuren und Schattenbilder schließlich bei den Tieren selbst als den im naturwissenschaftlichen Weltbild zum anderen der Vernunft und damit zum Freiwild erklärten landet. Nicht von ungefähr ist auf dem Cover von Gerhard Roths bislang jüngstem Roman mit Südsteiermark-Bezug »Grundriss eines Rätsels« von 2014 eine jener imaginären Rostlandkarten abgebildet. Im Text selbst werden beinahe alle Orte, die Roth für seine Spurenfotos aufgesucht hat, zu Schauplätzen der Handlung. Der fiktive Autor Philipp Erdner hat sich durch eine Gasexplosion in seiner Wiener Wohnung am Heumarkt samt seiner Bibliothek sozusagen in Luft aufgelöst. Sein ehrgeiziger Archivar aber macht sich auf seinen Spuren in die Südsteiermark auf, um am Zweitwohnsitz des Autors nach seinem letzten unveröffentlichten Werk zu fahnden. Dabei lüftet er nicht nur dessen Lebensgeheimnis, bewohnt sein Haus und tritt als Liebhaber in seine Fußstapfen, sondern er entwendet auch einen Stick mit zahllosen Materialien. Zitat. Nach einem ausgiebigen Fototeil mit Schattengebilden, Schatten von Blättern, Gräsern und dem Weinlaub, das um das Sommerhaus wuchs und zusammen mit dem Sonnenlicht bizarre hell-dunkle Flecken bildete, in die man sich hineinträumen konnte, folgten Aufnahmen von Schafgarben, die von oben gesehen symmetrische weiße Muster bildeten und an Gehäkeltes denken ließen. Und an die 100 Himmels- und Wolkenstudien in den verschiedensten Farben und Formen, jede ein Einzelstück und von einer abstrakten Schönheit, vielleicht, weil alle nur in Ausschnitten festgehalten waren. Ich untersuchte auch alles Weitere, was auf dem Stick gespeichert war. Vor allem waren es an die 100 Rundgänge um die drei Teiche, die penibel aufgezeichnet und mit Fotografien versehen waren. Tote Fledermäuse, das Skelett eines Rehschädels, ein Feuersalamander, Ringelnattern, Vogelfedern und andere Fundstücke. Immer mehr Fotografien waren am Computer zu abstrakten Bildern umgearbeitet worden, sodass ich schließlich den Eindruck gewann, das Biologiebuch eines anderen Kosmos zu sehen. Zitat Ende. Schließlich entdeckt der Archivar das gesuchte Werk des Autors, doch als er es aufschlägt, findet er sich darin als Hauptfigur wieder und liest mit immer größerem Grauen seine eigene Geschichte, die er zugleich gerade erlebt. Der fiktive Autor selbst aber taucht gegen Ende des Romans als Affe wieder auf und erkennt sich schließlich im Peggy Guggenheim Museum in Venedig in Francis Bacons Bild Studie eines Schimpansen, in dem Schimpansen wieder, woraufhin er in dem Bild, oder besser gesagt, aus dem Bild verschwindet. Im Epilog des Romans mit dem Titel Philipp Erdner finden sich mehrere ebenso rätselhafte nachgelassene Schriften. Unklar bleibt, ob des fiktiven Autors selbst oder seines ihn nachäffenden Archivars. Eine davon lautet: Requiem für eine vergangene Zeit. Man sieht die Karte einer Stadt, die es nicht gibt. Man sieht die Farben der Wolken. Man sieht eine Handschrift. Man sieht einen aufblasbaren Elefanten. Man sieht ein laufendes Kind von hinten. Man sieht ein blutiges Schlachtmesser. Ich lasse jetzt einiges aus, nur noch das Ende. Man sieht ein aufgeschlagenes Buch. Man sieht einen Basar. Man sieht eine japanische Tätowierung. Man sieht meinen schwarzen Schatten. Man sieht eine Sonnenuhr. Man sieht den toten Paradiesvogel. Zitat Ende. Der Roman Grundriss eines Rätsels liest sich wie die Nachbildung eines jener abstrakten Fotos von Gerhard Roth mit den Mitteln der Sprache. Als ob die Protagonisten eingetaucht wären in die fiktionale Wirklichkeit jener Rostfleckenkartografien. Konkretes und Abstraktes, Innen- und Außenwelt, Kunst und Leben gehen darin ineinander über. Strukturen der Selbstähnlichkeit, Täuschungen und Metamorphosen treiben die Handlung voran. Das Leben selbst mit seinen Rätseln scheint Regie zu führen. Der Mensch spielt darin nur eine untergeordnete Rolle, mag die Selbstwahrnehmung auch eine ganz andere sein. Grundriss eines Rätsels ist wie auch Roths abstrakte Spurenfotografien ein Versuch, sozusagen aus transhumaner Perspektive Leben in seinen vielfältigen Facetten, durchaus mit Mitgefühl für die Nöte des Einzelnen, sichtbar werden zu lassen und gleichzeitig zu zeigen, Zitat Roth, dass es für die Welt, abgesehen von uns, gleichgültig ist, ob wir weiter existieren oder nicht. Danke.
Sie hörten einen Vortrag von Daniela Bartens, Mitarbeiterin am Literaturhaus Graz, Kennerin des Werks von Gerhard Roth. Gehalten hat sie diesen Vortrag anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Gerhard Roth – Spuren aus den Fotografien von 2007 bis 2017 im Literaturhaus Wien. Die Ausstellung ist dort noch bis zum 29. August zu sehen. Öffnungszeiten 9 bis 17 Uhr. Kuratiert wird die Ausstellung von Martin Beer. Den Vortrag haben wir mit freundlicher Genehmigung des Literaturhauses Wien, namentlich Robert Huetz, gesendet. Mitschnitt und Interviews Jörg Zemmler. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Pichler und wünscht noch schönen Abend.